aber du hast auch mit Heteropaaren Sex.
Ich habe dann mit der Frau davon Sex.
Und der Mann guckt zu.
Genau, es kommt auf das Arrangement an, was das Paar für sich hat. Da funke ich nicht rein.
Ah, okay. We'll be dancing with our hands in the air when our new dawn is rising. To the break of dawn. Ihr Lieben, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Busenfreundin, der Podcast, Staffel 3 inzwischen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich wieder in euren Ohren hängen darf. Heute geht es um ein Thema, was mich total gecatcht hat, weil ich darüber noch nie gesprochen habe. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die Hörerin dieses Podcasts ist und gesagt hat, Boricada, ich habe hier ein Thema, vielleicht hast du ja Bock drüber zu sprechen. Hat mir eine E-Mail geschrieben und ich habe angebissen wie ein Fisch, der einen Wurm an der Angel gesehen hat. Und da sind wir. Herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast. Hallo Juliane.
Hallo Ricarda, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
Sehr, sehr gerne. Und bevor wir jetzt ins Thema starten, ganz kurz Clickbait. Es geht heute um lesbische Frauen in Swingerclubs, unter anderem. Erstmal zu dir. Du bist 36, kommst aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg und bist lesbisch und lebst mit deiner Frau auch in Baden-Württemberg. Ich habe schon wieder fast falsch gesagt. Wow. Und gehst mit deiner Frau manchmal in den Swingerclub. Und da habe ich natürlich gesagt, krass. Du bist 36 und jetzt seit 14 Jahren schon mit deiner Frau zusammen.
Genau, richtig, ja. Wir sind, also sie ist einige Jahre älter als ich, deswegen ist das für sie eine richtige Zeit gewesen, dann in die Beziehung auch zu gehen, auch zu heiraten. Ich war ein bisschen jünger natürlich, aber genau, wir haben eine lange Reise hinter uns, hatten ja die eine oder andere Krise gemeistert, sind immer noch zusammen und uns geht's gut.
14 Jahre, das ist ja krass. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Auf Arbeit tatsächlich. Ich habe vor meinem jetzigen Job eine Ausbildung gemacht in der Klinik und dort habe ich sie kennengelernt.
Du bist in der AIDS-Hilfe in Baden-Württemberg auch tätig. Ne? Das kann man ja vielleicht an dieser Stelle sagen. Das heißt, du berätst Leute auch in Sachen sexuelle Gesundheit. Du gibst Workshops für verschiedene Zielgruppen, auch unter anderem für lesbische Frauen oder Flinterpersonen. Naja, aber wir sind gerade gesprungen. Wir kommen aber gleich nochmal auf das Thema Gesundheit zurück. Wir sind gesprungen, wie ihr euch kennengelernt habt, deine Frau und du, nämlich auf der Arbeit. Das war schon damals die AIDS-Hilfe oder wo hast du woanders gewohnt? Gearbeitet, Herrgott, was ist los?
Damals hatte ich noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt. Also das ist das, was früher Krankenschwester hieß und jetzt Gesundheitsfachmensch, glaube ich. Genau, habe ich damals gelernt und habe sie in der Klinik kennengelernt.
Lustigerweise habe ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage gemacht, bevor ich in die große Sommerpause ging mit diesem Podcast und habe gefragt, aus welchem Berufsfeld kommt ihr denn? Und es waren wirklich, ungelogen, ich würde mal sagen, 75% aller Antworten, das waren sehr, sehr viele Tausende, kamen aus dem sozialen Sektor. Also das ist schon krass, also Gesundheitssektor auch insbesondere oder auch LehrerInnen, PädagogInnen, richtig krass. Ist mir nur aufgefallen. Tut gar nichts zur Sache jetzt gerade. Okay, also du bist auf jeden Fall, habt ihr euch da kennengelernt?
Ja.
In der Ausbildungszeit, da warst du 22.
Ja, richtig.
Ja. Und deine Frau, habt ihr einen Altersunterschied? Oder
die
seid ihr
ist 12 Jahre älter, ja.
Ah ja, okay. Und dann habt ihr euch kennengelernt und seitdem seid ihr jetzt ein Paar. Ihr habt auch vor 2 Jahren geheiratet.
Vor 12 Jahren geheiratet. Also wir waren 2 Jahre zusammen, dann haben wir direkt geheiratet.
Ach so rum. Ah, okay.
Lesbischer Klassiker. Sehr, sehr schnell zusammengezogen, sehr schnell geheiratet.
War das deine erste Beziehung?
Nein, nicht die erste Beziehung. Aber die erste, die so ernst war, dass überhaupt heiraten ein Thema war für mich. Das war vorher nie ein Ding, dass ich das wollte oder irgendwie in Betracht gezogen habe. Aber nicht die erste Beziehung mit einer Frau, nein.
Aber im Grunde ist ja die Traumvorstellung, ne? Nach 2 Jahren zusammen sein, heiraten und dann hält es so lang. Aber die Frage ist ja, wie habt ihr es geschafft, dass es so lange gehalten hat bisher? Ja. Ihr habt mit Sicherheit, und das hast du ja auch gerade gesagt, auch eure Krisenphasen gehabt, eure Tiefen hattet ihr. Was würdest du sagen, was ist so das Geheimnis eurer Beziehung oder der letzten 14 Jahre gewesen?
Ich glaube, dass Oder eines der ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also, dass gute Kommunikation wichtig ist, ist kein Geheimnis. Aber das ist tatsächlich was, was uns sehr, sehr zusammengehalten hat, auch in Krisen gut reden zu können, gut über Bedürfnisse reden zu können. Und ich glaube, das, was wirklich essentiell war in jeder Krise, also egal, wie wir uns auch zwischendrin vielleicht gestritten haben, vielleicht mal, keine Ahnung, uns vielleicht auch kurz mal nicht sehen wollten, wir hatten immer einen sehr tiefen Respekt voreinander. Und ich glaube, uns war immer klar, egal was gerade passiert, wir wollen der anderen nichts Schlechtes. Wir wollen der was Gutes tun. Und selbst wenn wir hatten Phasen, da haben wir durchaus über Trennung nachgedacht, aber der Hintergrund war immer, tue ich meiner Partnerin noch gut? Bin ich die Richtige für sie? Oder sollte ich sie lieber freigeben für eine Person, die vielleicht besser passt? Das hatten wir beide sehr, sehr stark. Und ja, ich glaube, das war so diese Basis, mit der wir einfach auch ganz frei dann besprochen haben, zu sagen, okay, lassen wir uns frei, ist das jetzt der richtige Weg oder kriegen wir es vielleicht doch zusammen hin?
Ich finde, das hört man halt sehr oft und das sage ich auch selber immer über meine Beziehung, dass offene Kommunikation und auch reflektierte Kommunikation, auch wenn man sich mal einen Tag für sich genommen hat und dann redet, ist ja auch super, dass das total wichtig ist und essentiell für eine funktionierende Beziehung. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Was genau heißt gute Kommunikation?
Ich glaube, was wichtig ist, nicht aufhören zu reden, auch wenn es frustrierend wird, auch wenn so gefühlt jedes Gespräch irgendwie immer riesig wird und immer bei einer quasi der gleichen Fragestellung rauskommt, einfach nicht frustriert aufzuhören. Ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht einfach die Kommunikation abbrechen zu lassen, auch wenn es vielleicht verletzt, auch wenn es vielleicht hart ist, auch wenn es vielleicht auch keinen Spaß macht. Das ist nicht so, dass gute Kommunikation Spaß macht und Freude macht. Manchmal ist es auch einfach sehr hart. Und was wichtig ist, in der Beziehung habe ich gemerkt über die Jahre, das ist sehr viel Arbeit an sich selber. Also ich kann nicht erwarten, dass eine Person mir meine Unsicherheiten nimmt. Ich kann nicht erwarten, dass die Person mir oder etwas füllt oder mir Liebe gibt, die ich mir nicht selber gegenüber gebe. Das klingt auch so platt irgendwie und hat man auch tausendmal gehört, aber das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht erwarten, dass die Person mir Dinge ausbügelt, die ich selber für mich nicht schaffe oder wo ich selber struggle. Ich muss irgendwie mit mir selber zuerst klarkommen und das sortieren. Ich kann auch meine Bedürfnisse ja nicht kommunizieren, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich möchte und wie ich ticke.
Und ich finde auch wichtig, dass man, wenn man das bei sich gefunden hat oder bei sich irgendwie klar gemacht hat oder klargezogen hat, dass man dann auch, dass man bei sich bleibt. Also das ist halt vielleicht ganz, ganz wichtig für Leute, die mit diesen Ich-Botschaften noch nicht so wirklich vertraut sind. Ich fand die immer scheiße. Mich hat das immer aufgeregt, dass alle immer gesagt haben, bleib bei dir, bleib bei dir. Ja. Und ich dachte so, nö, du bist es. Bis ich wirklich gelernt habe, das macht eine Kommunikation so schwer, wenn du anderen Menschen oder deinem Gegenüber Vorwürfe machst. Du musst immer aus deiner Perspektive argumentieren, wie fühle ich mich in dem Moment, was macht das mit mir, weil damit bist du nie angreifbar. Du bist nie angreifbar, wenn du sagst, so fühle ich aber. Und ich glaube, das ist das kleine Einmaleins, was Kommunikation angeht wahrscheinlich. Ne?
Definitiv. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, also ich glaube, dass viele eine Beziehung eingehen und also schon auch die eine oder andere Hürde sehen oder Dinge sehen, die vielleicht langfristig zu einem Problem sein können. Genau. Und man geht irgendwie davon aus, das wird sich legen oder unsere Kommunikationsprobleme werden sich legen. Wir werden uns irgendwie in ein paar Jahren richtig gut verstehen und alles legt sich. Und ich glaube, das ist wichtig, irgendwann zu erkennen, dass es sich nicht legt, dass es immer diese Dinge geben wird, die einen nerven. Und irgendwann muss man sich letztlich auch entscheiden, möchte ich mit der Person zusammen sein, dann muss ich irgendwie auch in Kauf nehmen, dass manches nicht perfekt läuft und dass da immer diese Dinge sein werden, die mich wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens nerven werden. Kann ich das aushalten oder nicht?
Ja, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das hat schon, jetzt habe ich den Namen von dem großartigen Comedian vergessen. Harpe Kerkeling, by the way. Ah. Der hat das gesagt in seiner Rolle. Jetzt haben wir es wieder. Und was auch dazu gehört, ist, sich sich etwas aufzubauen in einer Beziehung, was beiden einen Mehrwert gibt, würde ich sagen. Etwas, was dazu führt, dass die Liebe da bleibt, dass man sich vertraut, dass man miteinander wächst. Und das habt ihr gefunden.
Ja.
Und zwar in Form von Swingerclub-Gängen.
Mhm. So. Wobei ich tatsächlich alleine gehe. Meine Frau geht da gar
Entschuldigung.
Nicht mit.
Okay.
Sie teilt das nicht. Okay. Das ist nicht ihr Ding. Genau, aber ich mache das. Ich bin unterwegs.
Das finde ich super interessant. Und jetzt geht's los mit meinem Fragenhagel, den ich habe. Mhm. Wann hast du das erste Mal gedacht, okay, es muss sich was ändern, ich habe ein Bedürfnis, das würde ich gerne befriedigen. Wie kam es, dass du den Swingerclub für dich entdeckt hast?
Also ich glaube, ich war nie monogam in mir drin. Mhm. Ich habe lange probiert, monogam zu leben. Und weil ich da auch keine Rollenvorbilder hatte. Es gab irgendwann mal Rollenvorbilder für das Lesbischsein. Und das war ein harter Struggle für mich auch eine Zeit lang.
Welche hattest du?
Ich komme aus einem sehr religiösen Elternhaus und das war also alles nicht so einfach gewesen. Hatte ich aber, bis ich meine Frau kennengelernt hatte, damals schon ganz gut geklärt für mich. Nur irgendwie hatte ich so das Gefühl, okay, ich bin jetzt durch die Struggle durch, jetzt läuft mein Leben gut weiter, jetzt kann ich Beziehungen führen. Und habe aber sehr, sehr früh schon gemerkt, auch vorher, also in der Beziehung vorher, vor meiner Frau, dass ich dass so diese Bedürfnisse nach anderen Menschen, nach anderen Frauen nicht aufgehört haben. Und ich dachte lange, das ist ein Problem in mir selber. Ich dachte, ich habe irgendein, keine Ahnung, Beziehungsängste, Probleme mit Commitment. Keine Ahnung, ich kann mich da nicht richtig, nicht richtig reingeben in die Beziehung, wie auch immer. Und habe das sehr, sehr lange weggeschoben und habe mich sehr bemüht, dann eben auch mit der Ehe eine Beziehung zu führen, die gesellschaftlich gut anerkannt ist. Und wir haben lange probiert, wir beide auch, irgendwie eine Schablone nachzuleben. Klar, wir waren lesbisch, also wir waren eh schon irgendwie nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft oder nicht so ganz diese ganz klassische Beziehungsform, aber wir hatten natürlich so Bilder im Kopf, was bedeutet Ehe, was bedeutet das, eine Braut zu sein oder eine Ehefrau zu sein. Das sind so große Worte, die egal ob wir jetzt heteronormativ waren oder nicht, die waren sehr aufgeladen mit bestimmten Erwartungen. Also wir haben lange, lange probiert, da so eine Schablone nachzuleben und es hat auch lange funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Bedürfnis kommt wieder. Das war eine Zeit lang weg gewesen, habe ich gedacht, okay, dann lag das tatsächlich an der Beziehung, dann ist jetzt alles gut, dann läuft das, dann können wir gut monogam leben. Genau, dann irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht weg, das Bedürfnis. Ich war auch nie die Person, die die Eifersucht kannte. Das ist ein Gefühl, ich kenne das nicht und ich verstehe das nicht. Das gab in der Vergangenheit diverse Konflikte auch deswegen, weil ich das nicht verstanden habe, dass Leute mir gegenüber eifersüchtig waren. Das ist einfach ein Gefühl, mit dem ich null relaten kann und das ich null verstehe tatsächlich.
Also hat sich das so ein bisschen auch in den Jahren über etabliert, das Gefühl oder dieses, also immer mal wieder kam es auf, das Thema, dass du irgendwie auch das Bedürfnis nach anderen Frauen hattest.
Ja.
Aber ganz kurz nochmal zurück zu deinem Coming Out. Hattest du Vorbilder, weil du gesagt hast, du bist in einem stark religiösen Elternhaus aufgewachsen. Gab es jemanden, an dem du dich orientieren konntest?
Also in meinem Alter gab es Hella von Sinnen und dann gab ich komme aus einer kleinen...
Wir sind ungefähr gleiches Alter, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich komme aus einer relativ kleinen Stadt, da gab es also so gefühlt ein lesbisches Paar,
die Lesben.
Waldorfschulen Lehrerin und eine Mutter von Waldorfschülern mit, keine Ahnung, Birkenstocks und Selbstversorger, Biohof und so. Und also so Klassiker finde ich jetzt cool, fand ich damals nicht so cool und relatable irgendwie.
Ja.
Also das war's im Prinzip. Ich hab sehr viel selbst rauskriegen müssen. Ich war damals dankbar auch für Lesarian und YouTube und
ach,
so. Also
ja,
tatsächlich, Internet hat geholfen, aber ja, es war ein Weg.
Ja, Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wir sind ja auch ungefähr ein Alter. Du bist wahrscheinlich auch 88. Nee, 86.
87.
Ja. Ah, ich auch. Okay. Mhm. Um zurückzukommen zu deinem Gefühl, was du hattest nach anderen Frauen. Kam das unmittelbar nach der Heirat? Oder war da irgendwie verstrich dann eine Zeit, dass du sagtest, okay, es sind jetzt 5 Jahre vergangen und jetzt fängt das Gefühl an? Oder war das wirklich stetig da? Oder also weil man ja manchmal so das Gefühl hat, okay, jetzt setzt sich das Gefühl des Verliebtseins, guckt mal wieder links und rechts. War das das oder ganz anders einzuordnen?
Es war schon kontinuierlich da. Okay. Aber also es war so unterschwellig irgendwie die ganze Zeit da. Ich habe gemerkt, ich habe einen Unterschied gemerkt zwischen Leuten, denen das schwer oder nicht schwer fällt, monogam zu sein zum Beispiel. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bräuchte ein Orden oder jemand müsste sich bedanken bei mir, dass ich hier monogam lebe. Also für mich war das schon auch Arbeit tatsächlich, das zu verdrängen und mich eben auf die eine Person zu konzentrieren. Ich habe irgendwann rausgekriegt, für andere ist das nicht Arbeit, für andere ist das die Art, wie sie Beziehungen leben. Das war immer da. Es ist tatsächlich konkreter, also so konkret geworden, dass ich darüber sprechen konnte, in einer Zeit, wo wir tatsächlich auch eine Krise hatten und wo wir einfach emotional auch nicht so connected waren und auch sexuell das eine oder andere nicht so gut lief. In der Zeit ist das lauter geworden in mir und auch der Wunsch, das tatsächlich mal auszuprobieren. Und dann hat es nochmal relativ lange gedauert, bis ich überhaupt mich getraut habe, das auszusprechen, weil ich dachte, ich muss das irgendwie hinkriegen, das wird ja jetzt die Beziehung beenden, wenn ich das jetzt kommuniziere. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut reden kann. Dann habe ich mich lange beschäftigt mit nicht monogamen Beziehungsformen. Ich habe mir Podcasts angehört, ich habe mir das eine oder andere angelesen dazu. Dann hatte ich den Vorteil, dass mein jüngerer Bruder in der Zeit in einer Poly-Beziehung war. Dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Also ich habe dann mir diverse Rollenmodelle rausgesucht, um zu verstehen, wie sie argumentieren. Und ich habe mich einfach in allem wiedergefunden und fand das auch so logisch, so nachvollziehbar. Genau, und dann habe ich diverse Argumente gesammelt und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich einen Fall zusammen. Jetzt habe ich Argumente, jetzt kann ich das irgendwie so erklären, als ist das eine sinnvolle Sache, die uns gut tut. Und ja, meine Frau fand die so mittelgut, die Sache.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast dir das angeeignet, du hast jetzt für dich gesehen, okay, das kann ich fühlen, das ist irgendwie mein Ding. Wie hast du es kommuniziert? Also wie war das, als du deiner Frau gesagt hast, so, folgendermaßen, Doppelpunkt.
Ja, auch das war ein sehr, sehr langer Prozess, der in sehr vielen kleinen Häppchen passiert ist. Ich habe nicht angefangen mit, du lass uns nächsten Samstag mal auf eine Sexparty gehen. Das war schon sehr, sehr, sehr in sehr kleinen, verdaulichen Häppchen.
Okay.
Genau, dann haben wir jeweils geschaut, wie das was das mit uns macht, was das mit ihr macht.
Aber du hast schon gesagt, du Schatz, ich glaube, dass dieses Konzept nichts für mich ist. So klar warst du dann, oder?
Ich weiß nicht, ob ich das so, ich habe das als Wunsch kommuniziert, weil ich glaube, also wenn ich dran gegangen wäre mit, ich kann auf keinen Fall monogam leben, dann wäre ja klar gewesen, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich muss mich jetzt entscheiden für die Beziehung oder nicht.
Korrekt.
Und mir war grundsätzlich schon, mir lag viel daran, die Beziehung gut weiterzuführen.
Okay.
Das heißt, ich bin da nicht ultimatumsmäßig reingegangen, habe gesagt, ich muss das jetzt bis in 3 Monaten ausgelebt haben. Sonst klappt das mit uns nicht.
Du hast einen Master in Beratung. Also ich glaube, wenn es jemand weiß, wie man sowas formuliert, dann du. Okay, als Wunsch formuliert. Und du hast gerade gesagt, dass deine Frau damit immer so eher so ein anfangs so ein bisschen gestruggelt hat. Wie war das, als du dann das erste Mal wirklich aktionistisch wurdest? Im Sinne von, ich gehe jetzt oder ich suche mir jetzt was raus, wo ich hingehe, wo ich das ausleben kann, was ich fühle.
So gesucht habe ich schon parallel, weil ich auch lange nicht genau wusste, was ist eine gute Art, das auszuleben. Ich habe grundsätzlich bin ich Typ für Online-Dating oder so. Also mir war irgendwie relativ schnell klar, ich habe überhaupt gar keine Lust und Zeit und Muße, irgendwelche Leute im Internet anzuschreiben oder irgendwo durchzuswipen und mich auf irgendwelche dubiosen Dates zu treffen und zu gucken, passt das oder nicht. Ich dachte, ich will auch diese ganze Beziehungsarbeit gar nicht dazu. Und für mich ist das schon zu viel Beziehungsarbeit, zu überlegen, ich mache jetzt einen Termin aus und dann setze ich mich da hin. Und dann bin ich wahrscheinlich noch viel zu höflich und sitze da eine Stunde, weil ich nicht direkt sagen kann, du, das passt gerade irgendwie nicht. Also mir klang das sehr nach sehr viel Arbeit. Also mir war sehr schnell klar, dass das klappt nicht. Zusätzlich muss ich auch sagen, hatte ich ein bisschen Schiss auch einfach mit fremden Leuten irgendwo nach Hause zu gehen oder ich habe da einfach echt ein bisschen Sorge gehabt, dass irgendwelche Creeps hinter irgendwelchen Profilen hocken und ich dann sonst wo lande. Mir war klar, dass ich nichts heimlich machen möchte. Das war mir relativ schnell klar, weil ich einfach auch da die Sicherheit brauchte und ja, so eine Anekdote. Ich hatte mal, als ich Richtung Club gefahren bin, eine Autopanne. Ich war irgendwo in der Pfalz. Es war im November. Es war ultra dunkel. Es war so kalt und ich hatte keine ordentlichen Schuhe an. Und stand da in irgendeinem echt kleinen, sehr dunklen Kaff. Kein Mensch hat mir geholfen. Und ich war einfach so froh, dass ich meine Frau anrufen konnte und dass sie dann kam und mir geholfen hat und den Reifen gewechselt hat. Ich wäre gern emanzipierter und würde das gern selber machen. Ich habe das nicht hingekriegt. Und ich bin einfach so froh, dass ich da keine dubiose Geschichte erfinden musste, dass ich da einfach mit offenen Karten spielen konnte. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass ich auf jeden Fall...
Da kamst du gerade von einem
Swinger... Ich wollte hin. Ich wollte in einen Swingerclub, genau, und bin vorher, hatte eine Reifenpanne.
Wann war das erste Mal, dass du gesagt hast, okay, da gehe ich jetzt hin, ich habe mir was rausgesucht? Also der erste Swingerclub-Besuch, wann war das und wie
also
war
der,
das?
Der erste Besuch, der war tatsächlich noch, ich glaube, das ist so zweieinhalb Jahre erst her. Das war während der Pandemie tatsächlich. Das war auch sehr, sehr dubios mit Masken und dann auf der Spielwiese dann keine Masken mehr.
The Mask war, Swinger kann man richtig. Das Ganze dann nennen. Okay, verstehe.
Genau, der allererste, da wollten wir tatsächlich auch noch zusammengehen. Da hat sie gedacht, sie guckt sich das mit an. Das war damals, wir haben uns extra eine Frauenparty rausgesucht, wo nur Frauen waren.
Ganz kurz, es gab in Baden-Württemberg war das und das war eine Swingerclub nur für Frauen.
In Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz und das war eine explizit ausgeschriebene Flinter-Swinger-Party.
Nur für Frauen, also viele Swinger-Partys sind nicht besonders queer-affin, also tatsächlich für Frauen, nicht für Flinter.
Okay. Ach so, für Frauen, okay, das heißt aber es war eine Frauen-Swinger-Party, also die explizit... Frauen eingeladen hat, die miteinander dann Sex haben können, intim werden können.
Richtig.
Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt auf dem richtigen Dampfer. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich erhalte dieses ganze Swinger, diese Swinger-Branche, nenne ich sie jetzt mal, für sehr heteronormativ und auch sehr männlich dominiert eigentlich. Aber gut, dass es das gibt, ist ja schon mal sehr gut.
Genau, das gibt es. Aber also ja, sie ist sehr heteronormativ, sie ist wenig inklusiv, wenig offen für queere Personen. Auf jeden Fall so die klassischen Swingerclubs, definitiv, können wir vielleicht später auch noch drüber reden.
Ja, sehr gerne. Lustig, ich muss ganz kurz was einschieben. Es gibt eine Party hier in Köln, die nennt sich, die war jetzt im Rahmen des CSDs in Köln, Kisses and Lies. Wenn ich mich nicht täusche, war die zum CSD. Genau, die macht immer die Inhaberin der Boys Bar hier in Köln. Und da gab es auch mal einen Darkroom, also so ein Raum, wo man sich als lesbisches Paar, als Flinterpaar treffen kann und auf den Matratzen rummachen kann. Ja. Oder als Nichtpaar, natürlich, wenn man sich kennenlernt, etc. Und da habe ich dann auch noch Pammen gefragt. Ich so, Pammen, wurde das genutzt? Und die so, ja. Und zwar nicht wenig.
Ja.
Und da dachte ich, ach so, krass, ich bin ja so ein naives Schäfchen, was das angeht. Also irgendwie eine absolut reine Weste, weiße Weste, was das angeht. Aber ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich denke, das kriegt man gar nicht so mit eigentlich. Also da reden so wenig Leute drüber, dass da das Bedürfnis natürlich auch bei Frauen besteht. So.
Definitiv. Also ich freue mich über jede Lesbe, die ich treffe in den Clubs und jede, die offen damit umgeht und die offen sexpositiv ist und einfach
total,
ihre Lust
voll gut.
Lebt. Ich freue mich total darüber jedes Mal.
Ja, das wollte ich auch nur kurz einschieben, weil mich das so beeindruckt hat und die Annahme oder die und die Resonanz so gut war. Mhm. Aber okay, ihr habt euch dann vor 2,5 Jahren diese Party in Rheinland-Pfalz nur für Frauen rausgesucht.
Genau, die hatte ich mir rausgesucht. Ich dachte, das ist ein guter Einstieg für, ich will irgendwas ohne viel Beziehung, ohne viel Nummern tauschen und Kontakt und so, einfach mal schauen. Genau, wir haben dann damals ein...
Wo findet man das? Wo hast du einfach Google?
Man kann das googeln. Ich weiß gar nicht, darf man Werbung für Portale hier machen?
Ja, klar.
Okay, also Joy Club tatsächlich ist so das größte Portal für, also für Casual Sex auf jeden Fall und aber auch für Sexpartys und Swingerclubs.
Okay, und da, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Einfamilienhaus? Ist das eine Location? Ist das eine Party-Location?
Swingerclub, ein ganz klassischer Swingerclub.
Was ist denn ein klassischer Swingerclub?
Klassische Swingerclubs gibt es also schon fast überall. Im Prinzip wie eine Bar. Also alle sind sehr unterschiedlich. Es kommt sehr, sehr auf das Konzept an. Es gibt Clubs, die nur für Paare sind. Es gibt Clubs, die für alle offen sind.
Okay.
Die sind von der Größe extrem Unterschied, vom Schwerpunkt extrem Unterschied. Es gibt welche, die sehr im BDSM-Bereich sind. Es gibt welche, die sich an älteres Publikum richten. Es gibt welche, die einen Schwerpunkt auf Wellness zum Beispiel haben, wo es dann auch einen Pool oder Whirlpool oder Sauna gibt. Es gibt welche, da geht es mehr um Party machen. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Was sie gemeinsam haben, ist, es gibt verschiedene Bereiche. Und also es gibt immer irgendwie eine Art Barbereich, wo man sitzen kann, auch was trinken kann. Es gibt in der Regel einen Bereich, wo man gut essen kann. Genau, und dann gibt es diverse Bereiche, in denen man Sex haben kann. Es gibt offene Spielwiesen, es gibt häufig BDSM-Bereiche, es gibt häufig Bereiche, die abschließbar sind, wenn man keine Zuschauenden möchte. Es gibt Bereiche in der Regel, die ein bisschen heller sind, es gibt Bereiche, die ein bisschen dunkler sind.
Es erinnert mich wahnsinnig an so einen Theme-Park, wo man dann einfach in so einzelnen Adventure-Rooms drin ist.
Tatsächlich, okay, aber manche fühlen sich wirklich so an. Dann hat man einen Raum, der sehr rot geschmückt ist, dann gibt es einen, der viel mit Polstern ist, dann gibt es einen, der ein bisschen cleaner ist, dann gibt es welche, wo vielleicht auch der ein oder andere Porno läuft nebenbei.
Und wie war das bei euch? Also was war das für ein Club?
Der war relativ klein. Genau, der hatte keinen besonderen Schwerpunkt. Es gab auch keinen großen Wellnessbereich. Mhm. Der war tatsächlich ein ganz kleines bisschen heruntergekommen auch.
Dirty. Okay.
Genau, also es hat ein bisschen gebraucht. Es war auch viel, viel Kunst an den Wänden, die ich gewöhnungsbedürftig fand. Es gab viele Penisse.
Ja, das ist natürlich sehr kontraproduktiv für eine Swinger-Party für Frauen.
Genau, aber wir waren damals, also wir hatten uns verabredet mit einem befreundeten Paar auch. Also wir wollten eigentlich zu viert gehen. Dann ist meine Frau sehr kurzfristig abgesprungen, weil sie dann doch gemerkt hat, es passt nicht für sie. Und dann bin ich mit den beiden zusammen gefahren, genau, und wir haben gedacht, okay, wir schauen uns das jetzt an und machen uns einen schönen Abend, vielleicht fahren wir wieder nach Hause, vielleicht passt das. Und
okay, ganz kurz, also die Tage davor redet man dann sehr häufig darüber, wie es sein könnte und was man macht, und dann ist man so ein bisschen,
was man anzieht, was man nicht anzieht
vielleicht auch, aber man antizipiert so ein bisschen, so macht sich Gedanken, okay, und das Paar, mit dem ihr da hingefahren seid, oder du am Ende. Das war klar, wir könnten theoretisch alle vier oder wir drei Sex haben.
Also nee, das hätte ich nicht gemacht tatsächlich. Ach so. Also nee, okay. Freunde sind für mich eine Grenze.
Freunde.
Das klingt fies irgendwie, aber nein.
Nee, total nachvollziehbar. Sonst das ist ja in Lesbenkreisen nicht oft so, ne, dass man da Grenzen zieht tatsächlich. Ja.
Ja, aber nee, also zum einen würde ich nicht in irgendein Paar reinfunken wollen und also, nee, Freundinnen ist für mich ein bisschen tabu. Wenn es gut ist, ist es blöd. Und wenn es scheiße ist, ist es auch blöd. Man muss
ich sag's mal so, aus Freunden bitte die Finger lassen.
Ja.
Das ist leider so. Die Finger aus und von Freunden lassen. In der Szene schwierig. Okay. Ja, also das heißt, aber ihr seid da hingefahren als Freunde. Wir gucken mal, was da geht. Ne? Ja. Aber die beiden waren ja auch offensichtlich offen für so ein Abenteuer, ne?
Genau, richtig.
Okay, hatten die sich denn darüber unterhalten, das Paar, dass was passieren könnte? Waren die auch fein damit oder wollten die wirklich nur gucken und sich die phallische Kunst an den Wänden angucken?
Ich glaube, die wollten einfach mal den
Vibe spüren.
Die wollten genau den Vibe spüren, vielleicht mal über den Tellerrand gucken, vielleicht mal gucken, ob das was sein könnte oder nicht.
Ja.
Genau, okay. Ich hatte keinen festen Plan. Ich bin da nicht hingefahren und dachte, es wird jetzt das und das passieren. Okay. Ich wollte auch erstmal gucken, passt das oder passt das nicht, aber genau,
und dann letztlich. Und dann seid ihr rein.
Ja.
Und was war das Erste, was du so dachtest, als du das erste Mal im Swingerclub drin warst?
Da dachte ich, okay, es ist erstmal jetzt sehr dunkel und es also riecht und sieht so aus wie in irgendwelchen schlimmen deutschen Fernsehkrimis.
Oh Gott,
nein, das ist genau das, was ich befürchtet habe.
Ja.
Genau, dann war nicht besonders viele GästInnen da. Mhm. Gab irgendwie 20 Menschen oder so, die dann alle rund um die Bar saßen und also gefühlt kannten sich alle und wir kannten niemanden. Es
ja.
hat ein bisschen gedauert, da irgendwie auch warm zu werden und genau, dann waren aber die Mitarbeitenden dort extrem freundlich gewesen.
Aber wie geht man denn da rein? Nabend, hallo, ich bin jetzt für den Sex. Hallo, ja.
Genau.
Ach, Sie sehen auch interessant aus. Nö, Wetter ist super. Ja, unsere Anreise war gut. Wir sind über die B57 gefahren, einmal kurz über die 66, ja.
So ungefähr.
Ja.
Also man hat schon erstmal Zeit, sich zu akklimatisieren, okay. weil es muss sich erstmal umziehen. Es gibt Umkleiden. Genau, also du musst nicht komplett halbnackt irgendwie dort ankommen. Du kommst mit deiner Straßenkleidung rein, genau, ziehst dich dann erstmal um, kannst, wenn du möchtest, nochmal auf Toilette gehen oder duschen oder was auch immer. Mhm. Genau, ziehst dich dann um und dann geht's in den Barbereich. Und da ist es also im Prinzip so wie in jeder anderen Bar auch. Wenn man Leute ansprechen möchte, setzt man sich dazu, lächelt, stellt unverfängliche Fragen. Was viele nicht so gern mögen, sind ja also so Geschichten wie voller Name oder Job. Also so klassische Smalltalk-Themen fallen so ein kleines bisschen raus.
Ja.
Genau, aber man kann sehr viel darüber reden, warum man gerade hier ist und ist das erste Mal? Bist du schon öfter hier? Wo gehst du normalerweise hin? Solche Geschichten.
Das bedeutet, dass es dann doch irgendwie schon es hat sowas Konspiratives, oder? Dubios möchte ich nicht sagen, das klingt so negativ, aber es ist was, was so ein bisschen
ja, definitiv.
Anonymer ist.
Ja,
das ist so eine Regel. Okay. Mhm. Was heißt denn nochmal umziehen? Was bedeutet denn umziehen? Also heißt das Unterwäsche oder komplett nackt?
Also
was
letztlich für Cis-Frauen ist es natürlich, gibt viel, viel mehr Auswahl als für Männer zum Beispiel. Männer haben es sehr, sehr viel schwieriger, was zu finden. Im Prinzip sind Frauen mit fast allem gut angezogen. Also man kann kleines Schwarzes anziehen, kann irgendwie ein Hemd anziehen, eine Hose dazu. Wer möchte, darf natürlich in Dessous auch kommen. Mhm. Nackt ist tatsächlich im Barbereich gar nicht so ganz praktisch. Also auch, weil man sich nackt nicht auf die Stühle dort setzt.
Das muss
man sich ein Handtuch drunter legen.
Ja, okay.
Genau.
Verstehe.
Genau, es gibt verschiedene Bereiche, wo man durchaus nackt rumlaufen darf. Aber im Barbereich, also ich würde garantiert keiner was sagen, aber es ist schon in den Bereichen okayer, sich ein bisschen was anzuziehen.
Okay.
Ist auch so, dass häufig Menschen verschiedene Lagen zum Beispiel mitbringen und dann im Laufe des Abends immer weniger anhaben.
Also Schalentiere, okay.
Genau.
Okay, das heißt, da begibt man sich, also ich glaube, alles kann, nichts muss, ist ja auch so ein Swingerclub-Credo, ne?
Genau, ja.
Das wird da auch so gelebt.
Mhm.
Also alles, du darfst dich so bewegen, aber immer mit dem nötigen Respekt gegenüber allen, die dabei sind. Okay.
Richtig, ja.
Okay, dann hast du gesagt, dann guckt mal ein bisschen wie in jeder anderen Bar auch, flirtet ein bisschen, wirft sich Blicke rüber. Und dann hattest du dann an diesem Abend jemanden für dich so gefunden,
ja,
den du interessant fandst?
Mhm.
Oha, okay. Und wer war das? Also wie ging das so los? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also sehr unspektakulär tatsächlich. Es geht schon sehr schnell.
Ja, du bist ja auch wegen einer Sache dann da. Du bist da ja nicht nur, um einen Drink zu trinken, sondern im besten Falle auch mit jemandem irgendwie Spaß zu haben, ne?
Genau, irgendwie schon. Und also letztlich, ich habe Also ich bin nicht die extrovertierteste Person der Welt, aber ich kann schon initiativ sein. Und also ich erlebe das sehr oft in Frauenkreisen, dass irgendwie alle drauf warten, dass irgendjemand den ersten Schritt macht. Und die meisten sind eigentlich tatsächlich sehr froh, wenn man sie anspricht. Und genau, wir sind zu zweit erstmal um zu gucken. Und dann ging das aber auch relativ schnell. Dann haben wir weniger geguckt und mitgemischt.
Aber das heißt, ihr habt euch dann einen Drink gegönnt und habt dann irgendwann angefangen, euch zu küssen?
Geküsst tatsächlich auch erst im unteren Bereich, gar nicht so an der Bar schon. Das ging
im unteren Bereich
viel Zeit dazwischen.
In den Kellerräumen. Oder
genau,
im unteren Bereich, also, körperlicher Unterbereich.
Nein, der untere, die Spielwiesen.
Ich dachte, man fängt eine Etage tiefer an, sich zu küssen. Okay.
Das ist häufig auch in verschiedenen Ebenen, genau.
Also es geht schon sehr schnell konkret zur Sache, weil man ja auch irgendwie dann, was soll man auch die Zeit verlieren? Weil irgendwie ich kann das nachvollziehen, dass man dann auch irgendwie nicht so die ganze Zeit irgendwie da blöd rumtalken will. Sondern,
genau,
ne?
Ja.
Okay, und dann, wie war das für dich? Also das war jetzt eine fremde Person, das war jetzt in einem Umfeld, von dem du dachtest, oh, hier könnte auch jemand gestorben sein in einem Tatort. Nein, Spaß. Aber es ist halt ein nicht vertrautes Setting. War das irgendwie komisch für dich?
Gar nicht. Also es war überhaupt nicht komisch. Es hat sich irgendwie so richtig und gut angefühlt tatsächlich.
Okay.
An keiner Stelle ein komisches Gefühl. Es war einfach so, als bin ich gerade echt am richtigen Ort. Also habe ich das gefunden, was für mich echt gut passt. Ich habe auch Umgebung sehr gut ausblenden können. Das hat mich nicht gestört, dass in der Nähe noch andere Frauen beschäftigt waren und wir auch sichtbar waren für andere. Das hat mich gar nicht gestört tatsächlich.
Und ihr wart zu zweit und du hast gerade gesagt, sichtbar. Das heißt, es sind Leute reingekommen in den Raum, haben geguckt. Ich hab im Vorfeld unseres Interviews hier auch ein paar Artikel gelesen, aber super wenig gibt es tatsächlich nur, muss ich dazu sagen. Also sehr wenig Menschen, die da Rede und Antwort stehen zu dem Thema, was ich sehr schade fand. Aber ich habe einen Artikel gelesen von einer Frau, die gesagt hat, ich war gerade mit einem Mann zugange und dann kam eine weitere Frau dazu und hat sich daneben gesetzt und hat einfach angefangen, mein Bein zu streicheln. Und dann habe ich mir das so vorgestellt und dachte, krass, das ist irgendwie so, das geht so ineinander über. Das ist alles irgendwie sehr, sehr wertschätzend und wenn, das habe ich auch gelesen, wenn jemand es nicht will, dann muss man das sofort akzeptieren und rausgehen oder.
Ja.
Und ist das auch so deine Erfahrung, die du gemacht hast, dass das sehr.
Definitiv,
respektvoll ist, dieser Umgang miteinander da?
Mhm. Okay. Ja, also das ist so ein klassisches Swinger-Ding. Man darf anfragen quasi, indem man eine Hand irgendwo hinlegt. Aber auch das finde ich tatsächlich, also ich mache das gern verbal, bevor ich Menschen anspreche. Also,
verbal,
also man kann durchaus fragen,
ob
man mitmachen darf. Es gibt Bereiche, gerade wenn Türen davor sind, geht man nicht rein, aber wenn man auf öffentlichen Matratzen unterwegs ist, ist es auf jeden Fall okay zu gucken und wer möchte, darf gerne auch anfragen, ob er oder sie mitmachen darf.
Würdest du sagen, dass du ein Swingerclub-Profi bist inzwischen? Also bist du da, fühlst du dich da in dem Segment oder fühlst du dich in dieser Sphäre so wohl, dass du sagst, du gehst regelmäßig hin und kennst diese Szene gut?
Also ich gehe regelmäßig hin. Ich würde dennoch nicht sagen, dass ich die Szene gut kenne, weil ich sehr limitiert bin auf die Art der Veranstaltungen. Mhm. Also mir ist nach wie vor wichtig, dass auf jeden Fall Frauen in der Mehrzahl da sind. Ich habe am Anfang die eine oder andere Veranstaltung auch mal probiert, wo viele Solo-Männer mit dabei waren, einfach nur um zu gucken, passt das nicht.
Und?
Aber dadurch, dass ich sexuell einfach gar kein Interesse hatte, habe ich das auch viel abgehakt als Erfahrung. Genau. Aber die Events, auf die ich gehe, sind sicherlich auch nicht repräsentativ für die komplette Swinger-Szene.
Und gibt es viel? Würdest du sagen, das Angebot ist ausreichend vorhanden?
Also gerade für Frauen, reine Frauenpartys, ist durchaus ausbaufähig. Ich habe jetzt das Glück, dass in meiner Region Aber auch noch nicht so lange tatsächlich, dass es jetzt so ein, zwei VeranstalterInnen gibt, die regelmäßig was machen. Aber also definitiv, das Angebot ist sehr limitiert. Ich erlebe das auch, dass viele Frauen, die auf Events gehen, also wirklich auch hunderte Kilometer fahren, wow, durch die halbe Republik, um sich dann Hotelzimmer nehmen, um einfach mal irgendwo teilnehmen zu können. Also es ist definitiv, die Infrastruktur ist ausbaufähig.
Ich überlege gerade, Busenfreundin, also, die Swingerclub-Party. Mhm. Boah, why not? Aber muss man Eintritt zahlen?
Ja.
Wie viel ist das
genau,
im Schnitt so?
Also ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also bei gemischten Partys ist es tatsächlich häufiger auch mal so, dass Frauen umsonst reinkommen. Mhm. Dadurch, dass die mich nicht besonders interessieren, genau, bin ich häufig auf Partys, wo ich auch Eintritt zahlen muss. Mhm. Aber Frauen tatsächlich relativ wenig im Vergleich zu anderen. Ja, in so einem durchschnittlichen Event zahle ich häufig irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Mhm. Das aber alles in der Regel mit dabei. Es gibt so ein paar Events, da muss man für Getränke zahlen, da hat man vielleicht nur das erste mit dabei. Aber grundsätzlich sind alle Getränke dabei, es ist Essen mit dabei, sind die Handtücher mit dabei, es ist in der Regel auch irgendwie Hygieneartikel mit dabei. Häufig oder hin und wieder gibt's auch vielleicht mal so Stände, dann kommen Leute, die zeigen ihre Toys.
Ach, oder das ist so richtig
Marketing mit dabei.
Das ist schon so, genau, richtig vermarktet. Richtig. Ach schön, so mit, ja, Bauchläden und so und dann da, die dann da oder so Leuchtstäben.
Ja, die haben schon
so Leuchtdildos. Ja, okay, verstehe.
Ein kleinen Messestand, ja.
Also der Bedarf ist da.
Ja, definitiv, ja.
Ja, weißt du, irgendwie denke ich mir auch immer so, man geht ja immer davon aus, dass Männer so ein starkes sexuelles Bedürfnis haben. Und darüber, dass das Frauen ja auch empfinden, das wird nie thematisiert. Es gibt ja diese Begrifflichkeit im lesbischen Beziehungskontext des lesbischen Betttodes. Hast du wahrscheinlich auch schon,
ja,
mal gehört, ne?
Kenne ich auch, aber ach, das ist so ein patriarchales Ding, weil, also ich meine, Untersuchungen zeigen, dass in jeder langjährigen Beziehung, ja, der Sex nachlässt, ja, und also ich finde, das ist viel Ausdruck davon, dass Lesben ja eh keinen richtigen Sex haben, also warum es dafür ein extra Wort geben,
ja,
muss,
korrekt,
was es für Heteros nicht gibt und für Schwule und für andere Beziehungsformen, das finde ich, hat viel mit der Ignoranz auch zu tun, mit, das sind ja eh zwei Frauen, die haben ja keine richtige Lust und die haben...
Habt ihr überhaupt Sex?
Da läuft ja auch nichts Richtiges.
Nennt man das schon so. Sex? Ja. Okay, verstehe. Du hast eben schon mal so angerissen, dass es da auch Hygieneartikel gibt. Wie sieht's aus im Hinblick auf die gesundheitliche Hygiene? Also wie kann man, gibt es Risiken? Worauf muss man im Kontext Swinger Club achten als Flinterperson? Ja.
Also es geht, also eigentlich muss man auf nichts anderes achten als in jedem anderen sexuellen Kontext. Das finde ich immer sehr wichtig dazu zu sagen. Irgendwie man, also klar, grundsätzlich sind das vielleicht Menschen, die vielleicht mit mehr anderen oder mit mehr anderen Menschen Sex haben, wo vielleicht das Risiko, sich was einzufangen, eventuell höher ist als bei Leuten, die ich so auf der Straße kennenlerne. Aber eigentlich muss man auf nichts anderes achten. Ich gehe tatsächlich Risiken immer sehr systematisch durch. Ich mag das, wenn Dinge sortiert sind. Das heißt, ich gucke immer sehr genau, welcher Körperteil ist beteiligt, welcher andere Körperteil ist beteiligt, wo sind potenziell Krankheitserreger drin, wo sind potenziell Eintrittspforten, und gehe das dann relativ systematisch durch.
Bei der Frau?
Das mache ich in der Beratung.
Ach so. Also ich dachte, bei der Frau im Swingerclub.
Nein, das mache ich in meinem Kopf. Nein, ich mache eine Risikoabschätzung in meinem Kopf.
Achso, okay. Ja, ich hatte jetzt so eine Liste dabei kurz vorher. Ja, okay.
Nein, das mache ich automatisiert mittlerweile. Also das ist das, wie ich berate tatsächlich. Ich berate sehr systematisch. Mittlerweile, genau, kann ich das im Kopf abschätzen. Es gibt durchaus Praktiken, die würde ich in der Beziehung machen, die würde ich nicht in einem Club machen. Mhm. Also ich würde durchaus schon schauen, dass ich vielleicht die Menge an Körperflüssigkeiten, die in potenzielle Eintrittspforten gelangen können, minimiere, soweit das geht. Ich weiß aber auch, dass ich die Risiken niemals auf null minimieren kann. Mhm. Das geht gar nicht. Also wir reden ja von safer Sex und nicht von Safe Sex. Also das ist Sex, der etwas sicherer ist als ungeschützter
safe,
Sex.
Aber safe Sex gibt es auch und das heißt kein Sex. Das ist Safe Sex. Nein, das ist das sicherste. Oder in einem Ganzkörperkostüm.
Safe Sex.
Ja.
Nein, Safe.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sex ist zum Beispiel Sex, auch den du nur mit dir selber hast.
Okay.
Oder
also, ja,
den
wobei,
du mit einem Bildschirm hast oder mit einem Telefon oder so.
Gut, okay. Aber auch selbst.
Aber wann immer eine,
ja, stimmt.
Wann immer eine andere Person beteiligt ist, hast du ein Risiko.
Ja.
Du kannst das niemals komplett ausschalten. Und das finde ich tatsächlich auch eine der wichtigsten Botschaften, wenn ich über sexuelle Gesundheit rede, dass. Also allein diese Kategorisierung mit sexuell übertragbaren Infektionen ist eine, die aus einer historischen Ecke kommt und die viel mit Stigma zu tun hat, weil die medizinisch einfach wenig Sinn macht, weil die Infektionen, die darunter greifen, einfach wenig gemeinsam haben und weil die alleine schon irgendwie eine Schmuddelecke aufmacht, die gar nicht nötig wäre, weil wann immer ich eine menschliche Interaktion habe, habe ich natürlich das Risiko, mir irgendwelche Infektionskrankheiten einzufangen. Ich kann beim Sex auch eine Influenza weitergeben oder Norovirus,
klar,
also oder Covid. Also es ist quasi nicht, also aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt notwendig, die sexuell übertragbaren Infektionen als solche zu labeln. Und das finde ich eine wichtige Botschaft, dass wann immer ich mit Menschen Kontakt habe, ich immer Risiko haben werde, mich mit irgendwas anzustecken.
Gibt es Lecktücher in den Swingerclubs, in denen du bist?
Nee, die müsste man mitbringen, wenn man wollte.
Aber warum?
Könnte man auf jeden Fall drüber reden, dass das sinnvoll wäre. Natürlich wär das sinnvoll. Kondome gibt es überall. Natürlich könnte man auch andere Dinge zur Verfügung stellen. Ja. Auf der anderen Seite ist das sicherlich auch eine Kostenfrage. Lecktücher sind wirklich teuer. Mhm. Menschen haben auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen an Lecktücher, wie groß die sein sollen oder, keine Ahnung, Farbe, Geschmack und so weiter. Kondome nehmen die wenigsten in den Mund. Also Oralverkehr tatsächlich schützen die allerwenigsten Menschen, auch Heteromenschen, auch schwule Menschen. Ich erlebe das wirklich sehr, sehr selten, dass Kondome in den Mund genommen werden. Deswegen sind an Lecktücher durchaus auch ein bisschen andere Anforderungen zu stellen, was Geschmack und was, keine Ahnung, die Sensitivität angeht. Es ist auf jeden Fall eine Kostenfrage. Sie werden wenig benutzt, deswegen sind sie teuer, deswegen werden sie wenig benutzt. Das ist so ein Teufelskreis dessen. Auf der anderen Seite, ich find's tatsächlich wichtig, auch mitzudenken, dass es das ist so ein Kontinuum zwischen, ich möchte irgendwie hundertprozentige Sicherheit haben und ich möchte den größten Spaß haben. Und auf dieser Schiene befinden sich alle Menschen. Und man muss gucken, dass man Menschen findet, die ein ähnliches Sicherheitsbedürfnis haben oder ein ähnliches Bedürfnis für Risiko haben. Letztlich bin ich eine große Verfechterin auch von Selbstbestimmung. Ich bin nicht die Person, die sagt, du musst ein Kondom verwenden, du musst ein Lecktuch verwenden. Was mir wichtig ist, ist, dass Menschen eine informierte Entscheidung treffen können. Also dass sie wissen, wenn sie ein Risiko eingehen, dass es gerade ein Risiko war und dass sie dann entsprechend damit umgehen, sich zum Beispiel testen lassen oder schauen, dass sie eine bestimmte Zeit verstreichen lassen, bevor sie an die nächste Person gehen.
Aber darum ist es auch wichtig, dass man drüber spricht. Ich glaube, dass ich kenne tatsächlich keinen queeren Podcast, also sich explizit an Flinter-Personen richtet, der das Thema mal aufgegriffen hat. Also es hätte mich auch sehr interessiert. Was würdest du sagen, wie oft gehst du so in so einen Swingerclub? Also wie oft bist du da?
So einmal im Monat etwa.
Okay, und das ist auch nach wie vor, ist das etwas, was dir was dir sehr viel Befriedigung bringt?
Immer. Ich liebe das tatsächlich. Also auch so, dass das Ganze drumherum, dieses irgendwie, ich gehe vielleicht ein kleines bisschen nackter feiern als sonst auch. Ich hab eine schöne Zeit. Die Menschen, die dort sind, sind in der Regel auch sehr, sehr offene, sehr positive Menschen, die sehr neugierig sind. Es ist kein Problem, dorthin zu gehen, ohne Erfahrung zu haben oder ohne jemanden zu kennen. Man ist sehr, sehr schnell in Kontakt mit den Menschen.
Menschen, macht uns das hier aber auch schmackhaft jetzt gerade. Ist das bei dir so, dass das aber trotzdem eine klare Grenze ist? Also du gehst dahin, um Spaß zu haben, oder hat es dich auch mal emotional erwischt?
Nee, also die emotionale Verstrickung hatte ich nie, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Menschen gar nicht lang genug oder gut genug kennenlerne, um emotional verstrickt zu sein. Ich bin aber auch nicht die Person, die sich jetzt ultra schnell verliebt. Also bis ich Emotionen aufbaue, muss ich so viel Zeit mit der Person verbringen und so viel Gespräche führen und so viel mich selber auch geöffnet haben, das kriege ich an einem Abend definitiv nicht hin.
Und wie ist das inzwischen, wenn du aus dem Swingerclub rauskommst? Das ist ja wahrscheinlich dann nur ein Abend, oder übernachtet man da irgendwo? Mhm. Nur ein Abend.
Genau.
Wie ist das Gespräch dann mit deiner Frau? Also fragt sie dich, wie es war? Oder?
Ja.
Ach cool.
Also oft holt sie mich ab sogar.
Wow.
Sie fährt mich und holt mich ab. Genau, wir haben die Absprache, dass sie mich alles fragen darf. Mhm. Also dass sie quasi die ist, die steuern kann, wie viele Informationen sie hören möchte. Mhm. Und dann fragt sie manchmal sehr viel und manchmal sehr wenig. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, ganz am Anfang, wenn ich zu viel, also es ist manchmal blöd, wenn man zu viel erzählt, sind es vielleicht auch Informationen, die Person gerade nicht hören wollte. Okay. Wenn man zu wenig erzählt, kann es auch sehr schnell den Eindruck machen, man verheimlicht gerade irgendwas. Ah. Also es ist schwierig, für mich war es sehr, sehr schwierig, lange zu verstehen, wie viel soll ich jetzt erzählen oder wie viel darf ich erzählen, wie viel ist gut, dass ich erzähle, wie viel ist schlecht. Und so haben wir eine ganz gute Lösung gefunden, dass sie mich fragt. Und damit steuert sie, wie viel sie hören möchte und wann sie das hören möchte. Manchmal will sie direkt im Anschluss was wissen, manchmal erst am nächsten Tag. Genau, so kann sie das selber steuern, wie viel sie verkraftet wo sie Details wissen will und wo nicht.
Hast du eigentlich auch mal schlechte Erfahrungen gemacht beim Swingen?
Nee. Also das würde ich nicht sagen. Ich habe, also wenn die Frage Richtung Übergriffigkeit oder sowas ist, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass mich auf einer gemischten Party jemand angefasst hat von den Männern, was ich nicht wollte. Das war aber, also ich habe dann was gesagt und dann war das sehr, sehr schnell auch wieder gegessen. Mhm. Ansonsten tatsächlich gar nicht. Mhm. Also keine schlechten Erfahrungen. Ich merke schon, also je öfter und je länger ich dort bin, auch zu verstehen oder früh zu verstehen, welche Personen wirklich zu mir passen und welche nicht. Und vielleicht das eine oder andere Gespräch früher zu führen als noch bei meinen ersten Terminen. Ich achte auch tatsächlich, wenn ich auf Events bin, wo Paare sind, ich weiß mittlerweile auch, worauf ich gut achten kann, dass jetzt die Männer dazu in Ordnung sind.
Genau,
ich habe das Gefühl, ich lerne viel dazu.
Ah, aber du hast auch mit Heteropaaren Sex.
Ich habe dann mit der Frau davon Sex.
Und der Mann guckt zu.
Genau, es kommt auf das Arrangement an, was das Paar für sich hat. Mhm. Da funke ich nicht rein.
Ah, okay. Was erregt dich am meisten? Also welche Konstellationen oder gibt es da irgendwas?
Ich glaube, das ist generell dieses Gesamtpaket einfach. Mhm. Ich habe das, also einmal dieses Respektvolle und dieses Entspannte. Mhm. Ich kenne das nicht aus der normalen Welt, wenn ich feiern gehe. Es ist einfach kein Vergleich, deswegen. Also viele Menschen haben Sorge, wenn sie in Clubs gehen, oh mein Gott, da muss das ja sehr viel schlimmer sein als in jeder anderen Bar, wo ich bin, weil dann alle nackt sind und alle erwarten irgendwas. Aber Gegenteil ist der Fall. Ich hab noch nie so viele respektvolle Menschen auf einem Fleck getroffen, wo man wirklich nicht viel sagen muss. Ich mag das Ambiente einfach. Ich mag, dass Menschen locker sind. Ich mag, dass Menschen auch mal nackt rumrennen, dass die fein mit ihrem Körper sind. Generell, ich mag das, verschiedene Körper zu sehen und verschiedene, ja, einfach Menschen, mit Menschen Kontakt zu haben, die einfach so fein mit sich sind.
Krass,
das ist einfach eine sehr schöne Sache.
Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Parallelwelt irgendwie. Das ist, ja, da findet definitiv sehr viel statt, was irgendwie, was nicht in unserer gesellschaftlichen Sphäre irgendwie passiert, weil man da irgendwie das Gefühl hat, es ist ein safer Space, oder? So, das ist zumindest mein Eindruck, den ich jetzt durch deine Erzählung habe, dass man irgendwie da so mit sehr viel Respekt miteinander interagiert, um es mal so auszudrücken. Okay, ich finde das schön. Ich finde es auch vor allem schön, dass du da was gefunden hast, was dir voll viel gibt, dass du das so ausleben kannst und leben, nee, ausleben hört sich immer so dumm an, leben kannst einfach.
Ja.
Und dass das mit so einer Leichtigkeit einhergeht für dich. Ich glaube, was würdest du Leuten raten, die dieses Gefühl, dieses Bedürfnis haben, das auch zu machen, aber aus verschiedensten Gründen Angst davor haben?
Also ich glaube generell ist es, ich finde, es ist für jeden sinnvoll, sich mit der eigenen Lust auseinanderzusetzen. Und weißt du, es sagt sich sehr leicht, sich so von Schablonen oder von Normvorstellungen mal loszumachen.
Ja, die sind gerade so gelernt.
Ich merke das selber,
ne?
Ja, es ist ultra schwierig. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess irgendwie. Und aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich auseinanderzusetzen mit sich selber, mit dem eigenen Körper und zu gucken, was einem einfach wirklich Spaß macht. Ich finde es, also wenn man vorhat, auf solche Events zu gehen, macht es auf jeden Fall Sinn, sich den Club vorher gut anzugucken. Ich mag Clubs ganz gerne zum Beispiel, die so, also gefühlt eine ganze A4-Seite von Regeln für Solo-Männer haben, wo steht, was sie alles nicht dürfen und wenn sie rausfliegen und so weiter. Das gibt mir sehr viel Sicherheit, wenn ich weiß, da achtet der Club sehr darauf, dass keine Übergriffigkeiten passieren, dass da gute Regeln sind. Ich finde es auch tatsächlich sinnvoll, sich so die Gästelisten anzugucken, wenn man zu einem Event geht. Also auf jeden Fall die Eventbeschreibungen sich genau anzugucken. Lieber dann eine Veranstaltung ausfallen lassen, die keine gute Beschreibung hat, weil man weiß dann einfach nicht, was auf einen zukommt. Ja. Es gibt so viele verschiedene Arten Events.
Wie so ein Schnellrestaurant, also im Grunde, ne? Wenn du
genau,
da halt
richtig
irgendwie dir den Magen verdorben hast, sollte man einen großen Bogen machen. Es kann dich erwischen. Okay.
Genau, also das Event genau angucken. Das erste Mal sich vielleicht etwas raussuchen, was ein bisschen entspannter ist.
Ja.
Also gerne, egal ob die Menschen lesbisch sind oder bi oder vielleicht wirklich hetero. Es kommen tatsächlich auch hetero Frauen mit ihren Freundinnen zu diesen Frauenabenden erstmal, um überhaupt sich einen Club anzugucken, erstmal um zu gucken, ob das überhaupt was sein könnte, wo sie sich wohlfühlen könnten.
Okay.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Sich die Gästeliste anzugucken, zu gucken, wie ist der Altersdurchschnitt zum Beispiel. Manche Clubs oder manche Events sind ein bisschen für älteres Publikum, manche ein bisschen für jüngeres. Vielleicht sich auch erstmal einen Abend zu suchen, der entspannter ist, der vielleicht irgendwas mit Stammtisch heißt oder mit Wellness oder so, dass man nicht gleich in so einer Party landet, wo man einfach kein Wort versteht und wirklich schlecht ins Gespräch kommen kann. Also das sind so ein paar Dinge, die kann man durchaus vorher schon tun. Sich den Club genau angucken, sich Fotos angucken.
Ja.
Es gibt viele Clubs, die auch Clubführungen anbieten, wenn man das erste Mal kommt. Weil manche sind tatsächlich sehr groß, manche sind sehr verwinkelt, manche, wie gesagt, sind auf verschiedenen Ebenen. Man kann sich schon gut verlaufen, wenn man nicht aufpasst, weil viele einfach auch nicht so extrem gut beleuchtet sind. Also es kann durchaus Sinn machen, sich da mal eine Clubführung mitzumachen.
Okay.
Viele bieten das tatsächlich auch an Tagen an, wo kein Event ist, also dass man tatsächlich nur reinkommt, um sich das anzuschauen und dann wieder gehen kann, dass man keinen Druck hat. Das kann durchaus Sinn machen.
Also ich finde, dass unsere heutige Folge sehr dazu beigetragen hat, Vorurteile abzubauen. Es hat mir sehr viele Antworten auf sehr unklare Dinge gegeben, Juliane. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Weitere Informationen, ihr wisst, auf welche Plattform ihr jetzt gehen müsst. Genau, www.busen-freundin.de oder auch JoyClub hieß das, ne? Das ist die einzige Plattform, die größte Plattform.
Genau.
Ja, also Grüße an die KollegInnen von JoyClub. War keine Werbung heute hier, irgendwie schon, aber Hauptsache, ihr seid safe und ihr passt alle aufeinander auf und liebt euch und seid gut zueinander. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message, die ich da hingehend nochmal droppen möchte. Juliane. Ich wünsche dir alles Gute und noch einen guten Swing den restlichen Abend.
Dankeschön, vielen Dank.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.